Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die Zeiten, in denen man sein ganzes Leben an nur einem Ort verbrachte, sind längst vorbei. Die meisten Menschen verlassen mittlerweile die Stadt ihrer Geburt, manchmal auch das Land. Viele wechseln sogar den Kontinent und die Sprache, freiwillig oder gezwungenermaßen. Was bedeutet es für Schriftsteller, ins Ausland zu ziehen? Wie verändert sich ihre Sprache? Ihr Blick auf die eigene Kultur und ihr Bewusstsein? Sind Ortswechsel vielleicht notwendige Aufbrüche? Weitet sich der Blick? Findet man eine neue Sprache oder droht die Gefahr zu verstummen? Kann Literatur selbst zur Heimat werden? Von ihren Erfahrungen mit Auswanderung und Ortswechsel berichten die Schriftsteller Jan Konefke, Dagmar Kraus, Sascha Stanisic und Anne Weber im Feature von Nadja Küchenmeister. Anderswo leben, anders schreiben, der Schriftsteller ohne Ort.
Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Kau dir an der Kruste hier Muskeln an, nimm. An Floskeln tust du gut daran, te tusteste zu meiden. Ah, das wusstest du schon? Na dann.
Ich bin ein deutscher Schriftsteller in Österreich. Das ist viel komplizierter, als ein österreichischer Schriftsteller in Deutschland zu sein.
Man braucht einfach einen Abstand zur Sprache. Und der Umweg über das Französische war für mich ein Mittel, einen Abstand auch zu bekommen zu meiner deutschen Muttersprache.
Alle Versuche, den Ort so komplett wie möglich, also Visegrad in dem Fall, Bosnien, darzustellen, scheiterten teilweise auch an diesen emotionalen, persönlichen Geschichten des Erlebten. Das heißt, ich musste auch tatsächlich mich irgendwie aus dem System schreiben. Also das, was ich selbst als Kind erlebt habe, den Krieg, die Gräueltaten, die ich miterlebt habe, aber auch diese Angst und die gar nicht so konkreten Gefühle, die man in so einem Moment der radikalen Erfahrung des Krieges hat, auch das musste irgendwie aufs Papier, damit ich auch den Ort an sich neutraler beschreiben konnte, also auch andere Stimmen zulassen konnte, außer meiner eigenen.
Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind.
Der mündliche Umgang mit der Sprache fehlt mir schon manchmal.
Mein Bosnisch war einfach über die Jahre hinweg durch die wirklich seltene Benutzung etwas verrostet.
Und tatsächlich war es dann so, dass ich immer mehr auf Italienisch machte. Sprechen, lesen, Radio hören oder Fernseh gucken. Und das Einzige, was ich auf Deutsch tat, war das Schreiben.
Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind.
Dieser Ausdruck zwischen den Sprachen, da kann ich immer nicht so richtig was damit anfangen, weil ich nicht so ganz sehe, wo dieses Dazwischen angesiedelt sein soll. Also wie sieht dieses Dazwischen aus? Zwischen zwei Kulturen oder zwischen zwei Welten. Das ist tatsächlich etwas, was ich spüre, nämlich dass ich weder in Deutschland noch in Frankreich ganz dazugehöre. Also in Deutschland nicht mehr und in Frankreich werde ich nie so ganz dazugehören, wie es ein in Frankreich gebürtiger Franzose oder eine Französin täte.
Oft werde ich ja gefragt, denkst du noch auf Bosnisch oder träumst du noch auf Bosnisch? Ich konnte das relativ früh trennen.
Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind.
Plötzlich war alles unsicher geworden. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich jetzt so weiterschreibe, dann schreibe ich mich ins Nichts hinein.
Ich war nie an einem Ort hingestellt wie ein Möbel, möchte ich sein, von mir selber hingestellt, an einem Ort, den ich nie verlassen kann. Und ich bin froh, ich bin der Ort, der mich nie verlässt.
Für den Dichter Michael Lenz ist der Mensch sich selbst ein Ort. Ein tröstlicher Gedanke. Doch nicht jeder ist bei sich selbst zu Hause. Ankommen wollen wir jedoch alle. Irgendwo. Und sei es auch nur im Provisorium zwischen hier und dort. Die Orte, an denen wir einmal gelebt haben, verlassen uns nie. Wir aber verlassen die Orte. Wir ziehen um. Wir fliehen. Wir lassen uns nieder in der Fremde. und bleiben, manche von uns ein Leben lang, auf der Suche nach einem Ort, an den wir gehören.
Mein erster Roman, eine Abhandlung der Flucht aus Bosnien und der Ankunft in Deutschland, auch eine Abhandlung von Traumata meiner Familie und von dem, was wir gesehen, erlebt haben, stand eigentlich allem anderen Schreiben immer im Wege, weil alle meine Geschichten zu dieser Zeit sich immer um diese Themen gedreht haben. Das heißt, alles, was ich zu schreiben angesetzt hatte, kehrte irgendwann automatisch zu diesen Erfahrungen, die ich persönlich gemacht hatte oder die meine Familie gemacht hatte, zurück.
Wir leben in einer Zeit großer Migrationsbewegungen. Aus Krisen, Kriegs- und Hungergebieten fliehen die Menschen, in der Hoffnung auf Rettung und ein erträgliches Leben. Auch viele Schriftsteller haben im Laufe ihres Lebens ihre Heimat verlassen. Die einen freiwillig, die anderen nicht. Manche von ihnen wussten gar nicht, dass sie einmal Bücher schreiben würden, denn sie waren bei ihrem Aufbruch in die Fremde noch Kinder. Andere wanderten im Erwachsenenalter aus. Verändern die Erfahrungen, die ein Schriftsteller in der Fremde macht, auch die Bücher, die er schreibt? Oder ist die Sprache das Land, aus dem er kommt?
Auch als meine Eltern noch in Deutschland gelebt haben, gab es immer diese Schulsprache und die Draußensprache, das war immer Deutsch, und da gab es eine Zuhausesprache. Und so ist es inzwischen auch beim Schreiben. Es gibt diese private Sprache mit meinem Sohn, mit meinen Eltern, die ist ganz klar bosnisch. Und dann gibt es natürlich diese Arbeitssprache. Und zwischen den beiden besteht nur dann Berührung, wenn ich das will.
Der Schriftsteller Saša Stanišić wurde 1978 in Visegrad in Bosnien-Herzegowina geboren. Als Anfang der 90er Jahre Krieg im zerfallenen Jugoslawien ausbrach, floh er mit seinen Eltern nach Deutschland. Schon früh zeigte sich bei Stanišić eine erstaunliche Sprachbegabung. Von einem Lehrer ermutigt, begann er, in der Sprache der ihm noch unvertrauten neuen Umgebung erste literarische Texte zu verfassen. Nach dem Abitur studierte Stanišić zunächst in Heidelberg, danach am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Um nicht nach Bosnien abgeschoben zu werden, flohen seine Eltern erneut, diesmal nach Amerika, während ihr Sohn in Deutschland bleiben konnte und seinen ersten Roman schrieb.
Ich habe mich für die Erde geschämt, weil sie die Panzer ausgehalten hat, die uns auf der Straße nach Belgrad entgegenkamen. Mein Vater hupte für jeden Panzer, jeden Jeep und jeden Lastwagen. Hupst du nicht, halten sie dich an.
In dem Roman »Wie der Soldat das Grammophon repariert« begegnen wir dem jungen bosnischen Ich-Erzähler Alexander, dessen Biografie der des Autors stark ähnelt. Zu Beginn des Buches noch ein Kind mit einem ausgeprägten Hang zum Fabulieren, verliert Alexander im Laufe der Geschichte nicht nur seine Heimat, sondern auch seine kindliche Naivität. Die Lust am Geschichtenerzählen jedoch bewahrt er sich. Mehr noch. Zunächst im umkämpften Visegrad und dann in Deutschland, wohin die Familie nach Ausbruch des Krieges flieht, werden ihm Erinnern und Erzählen zum Lebenselixier.
Der Regen nahm kein Ende. Die Straße war verstopft. Immer wieder blieben wir stehen. Einmal liefen maskierte Bewaffnete mit weißen Handschuhen hinter zwei Männern an der Wagenkolonne entlang. Die Männer waren geknebelt, die Augen mit einem Tuch verbunden. Und ich wollte versprechen, das Erinnern in den nächsten 10 Jahren einzustellen. Aber Oma Katharina war gegen das Vergessen. Für Oma ist die Vergangenheit ein Sommerhaus mit einem Garten, in dem die Amseln zwitschern und die Nachbarinnen zwitschern und man Kaffee aus einem Brunnen schöpft, während Opa Slavko und seine Freunde um sie herum Verstecken spielen. Und die Gegenwart ist eine Straße, die wegführt von diesem Sommerhaus, unter Panzerketten wimmert, nach schwerem Rauch riecht und Pferde hinrichtet. Beides müsse man erinnern, flüsterte mir Oma auf dem Rücksitz zu. Die Zeit, als alles gut war. Und die Zeit, in der nichts gut ist.
Auch dieser Roman, der ja stark mit meiner Geburtsstadt zu tun hat, mit Visegrad, der einen Erzähler hat, der sogar einen ähnlichen Namen hat wie ich und ähnliche biografische Eckdaten. Auch dieser Roman ist also voller Geschichten von anderen. Und nur so gelingt es mir auch in meinen anderen Büchern, mich einem Ort wirklich anzunähern, indem ich nämlich nicht nur mir selber zuhöre, sondern auch denen, die diesen Ort in diesem Augenblick in der Geschichte auch bewohnen, beleben, mit dem zu tun haben, wie auch immer.
Der Roman, in über 30 Sprachen übersetzt, wurde ein internationaler Erfolg. Sascha Stanišić avancierte zu einem der bekanntesten jungen Schriftsteller in Deutschland. Mit seinen nachfolgenden Büchern konnte er an diesen Erfolg anknüpfen. Zwar hat sich Stanišić nach Aufenthalten in verschiedenen Städten und Ländern inzwischen in Hamburg niedergelassen, doch nach wie vor ist der gefragte Autor im In- und Ausland viel unterwegs. Wie geht man als Schriftsteller um mit dieser fortwährenden Ortlosigkeit?
Hat man selbst immer wieder mit neuen Orten und damit auch verbunden mit neuen Menschen und neuen Orten an diesen Orten zu tun, dann beginnt man sich auch für Wechsel in einem selbst zu interessieren, die durch so einen Ortswechsel zustande kommen. Und ich finde schon, dass ein Ortswechsel, wie auch immer er gestaltet ist, aus Bayern freiwillig zum Studieren nach Berlin kommend, das macht ja mit dir was. Das ist ja eine banale Erkenntnis. Du hast die Chance, neu anzufangen. Du hast aber immer die Biografie trotzdem mit dir mit. Du hast die Chance, dich auch neu zu definieren. Und du hast aber trotzdem die Familie, die dir im Nacken sitzt. All diese kleinen Fragen des Ortswechsels, die auf den Menschen sich auswirken und nach Antworten suchen, die interessieren mich für meine Figuren auch.
In ihrem Buch »Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler« widmet sich die Literaturkritikerin Sigrid Löffler jenen schreibenden Zuwanderern und Sprachwechslern, die, nicht zuletzt als Ergebnis der Entkolonialisierung und Globalisierung, das Land, in dem sie geboren wurden, verlassen haben. Jenen, die in ihren Büchern von diesen Erfahrungen erzählen und damit im Westen zu einer neuen, nicht westlich geprägten Literatur beitragen.
Indem sie Kulturgrenzen überschritten und damit auch erweiterten, wurden die Zugereisten zu Urhebern einer neuen Literatur des Dazwischen, des Oszillierens zwischen den Kulturen, der mehrfachen Identitäten. Sie erzählten vom Glück und Unglück hybrider Mischungen. Sie erzählten von einer Welt in Transit, in einem beunruhigenden und widersprüchlich kodierten Zwischenraum unklarer Zugehörigkeiten. Sie brachten Kunde vom provisorischen Leben in diesem dritten Raum, in einem auf Dauer gestellten Transitorium zwischen Aufbruch und Ankunft. Möglicherweise ist dieser dritte Raum ohnehin der stimmigste Ort der migrantischen Moderne.
Nicht jeder Schriftsteller, der auswandert, flieht vor den widrigen Lebensbedingungen seines Herkunftslandes. Anne Weber, 1964 in Offenbach geboren, lebt seit ihrem 18. Lebensjahr in Paris. Als Au-pair-Mädchen ging sie einst in die französische Hauptstadt. Es sollte eine Reise ohne Wiederkehr werden. Weber studierte französische Literatur und Komparatistik, arbeitete für verschiedene Verlage und begann bald selbst zu schreiben. Sie übersetzt französische Klassiker wie Marguerite Duras ins Deutsche und deutschsprachige Gegenwartsautoren wie Peter Handke und Sibylle Levitscharow ins Französische.
Aber irgendwann, nach ein paar Jahren Leben in Frankreich, waren die Wörter, die mir einfielen, wenn ich da saß und was schreiben wollte, keine deutschen mehr, sondern es waren einfach französische. Und dann habe ich tatsächlich Französisch geschrieben und habe dann auch für mein erstes Manuskript, also das erste wurde abgelehnt, aber für das zweite, einen französischen Verlag gefunden, und zwar Le Seuil. Und dann habe ich mich selbst übersetzt ins Deutsche, weil meine Familie zunächst mal und meine Freunde in Deutschland mich gar nicht lesen konnten und sich wunderten, was das da für ein Buch ist. Und es hat sich dann ein deutscher Verlag, noch Surkamp, dafür gefunden.
Inzwischen schreibt Anne Weber ihre vielbeachteten Romane, die thematisch eine enorme Bandbreite aufweisen, auf Deutsch und übersetzt sie noch vor der Veröffentlichung ins Französische. Dass Schriftsteller sich selbst übersetzen und zudem auch noch in eine Sprache, die sie nicht von klein auf gelernt haben, ist ungewöhnlich. Herrscht doch unter Übersetzern ein ungeschriebenes Gesetz. Zielsprache ist die Muttersprache. Bei jenem Übersetzen in die falsche Richtung beschleicht die Autorin hin und wieder das Gefühl der Selbstüberschätzung. Doch könne man, habe man erst einmal mit der Arbeit begonnen, dieses Gefühl überwinden. Das Übersetzen eigener Texte stellt Anne Weber, wie sie zugibt, sogar vor weniger Probleme als das Übertragen Fremder.
Weil man fremden Autoren gegenüber immer so viel Respekt haben muss und man muss ihnen ja treu sein und man darf nicht sich zu weit entfernen von ihrer Schreibweise. Während man, wenn man sich selbst übersetzt, ja alle Freiheit der Welt hat. Da ist ja keiner, der einem reinredet. Da kann man auch einfach einmal was weglassen oder man kann was hinzufügen. Wilhelm Genazzino oder Pierre Michon, die würden sich ja doch sehr wundern und wehren, wenn ich jetzt einfach mal einen Absatz weglassen würde oder so. Und so ist es eigentlich gar nicht so sehr mit dieser Art von Problemen verbunden, für mich das Selbstübersetzen.
Das nennt Anne Weber dennoch eine erbarmungslose Tätigkeit.
Das ist nicht nur eine schöne Erfahrung, weil man natürlich beim Übersetzen unheimlich viel Zeit mit jedem Wort und mit jedem Satz verbringt und weil man unweigerlich auf irgendwelche Schwächen stößt in diesem Original und es wirklich sehr unerbittlich ist, dieses mit der Lupe auf den eigenen Text nochmal schauen, sofort, nachdem er fertig geworden ist.
Eben noch vertraut mit dem Geschriebenen, mutet dieses plötzlich seltsam an.
Und natürlich ist man dann in Versuchung, das Original auch nochmal zu verändern, wenn man solche Schwächen bemerkt. Und das tue ich auch, weil ich das Selbstübersetzen tatsächlich direkt im Anschluss mache. Und der deutsche Text ist dann noch nicht veröffentlicht in Deutschland. Ich kann also nochmal zurück und ich nutze dieses mich selbst übersetzen zum Verbessern des Originals.
Der in Tschechien geborene Schriftsteller Milan Kundera, weltweit bekannt geworden durch seinen Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«, begann mit über 60 Jahren auf Französisch zu schreiben. Da lebte er schon beinahe 20 Jahre in Paris. So viel Zeit ließ sich Joseph Korzeniowski nicht, besser bekannt als Joseph Conrad. Als Sohn polnischer Eltern geboren, wuchs er im russischen Zarenreich auf. Früh zum Waisen geworden, ging er bereits mit 16 Jahren nach Marseille, um Seemann zu werden. Erst Anfang 20 lernte er die englische Sprache, in der er später auch seine Bücher schreiben sollte. Für die Auswanderung und den Sprachwechsel ist er von der polnischen Schriftstellerin Eliza Orzeszkowa hart angefeindet worden.
Und wo wir gerade über Bücher sprechen, so muss ich sagen, dass jener Gentleman, der Romane auf Englisch schreibt, die weit verbreitet sind und gutes Geld einbringen, mich an den Rand des Wahnsinns treibt. Dass sich nun auch schon kreative Talente dem Exodus anschließen. Bislang sprachen wir nur von Ingenieuren und Opernsängern. Aber nun sollen wir einem Schriftsteller Absolutionen erteilen.
Diese schmerzhafte Episode aus dem Leben Joseph Conrads erzählt der chinesisch-amerikanische Schriftsteller Kha Jin in seinem Essay »Der ausgewanderte Autor«. Dabei hat Orzeszkowa Conrads Bücher wohl nie gelesen. Auch verkannte sie Conrads Lebenssituation, der, anders als von ihr behauptet, zu jener Zeit in ärmlichen Verhältnissen lebte.
Schöpferische Fähigkeiten sind die krönende Blüte, die Spitze des Turms, das Innerste einer Nation. Wenn man aber die Nation dieser Blüte, dieser Spitze, dieses Herzens beraubt und dies alles den Angelsachsen gibt, denen es selbst ja keineswegs daran mangelt, und zwar aus dem einzigen Grund, weil dort besser bezahlt wird. So muss man sich wirklich schämen.
Einige Jahrzehnte später sollte noch einmal ein Schriftsteller Hohn und Spott über Joseph Conrad ausgießen, wenn auch aus ganz anderen Gründen.
Ich kann Conrads Andenkenladenstil und seine Buddelschiffe und Muschelketten aus romantischen Klischees nicht ausstehen.
Das Leben des 1899 in St. Petersburg geborenen Wladimir Nabokov war ebenfalls vom Exil geprägt. Mit dem Halbwüchsigen floh die Familie über Umwege nach Berlin, um der Oktoberrevolution zu entgehen. Nach dem Schulabschluss studierte Nabokov in Cambridge, kehrte jedoch nach dem Tod des Vaters nach Berlin zurück. bevor er 1937 mit seiner jüdischen Frau vor die Nazis fliehen musste. Über Paris ging es schließlich nach Amerika. Seit Kindertagen des Englischen wie auch des Französischen mächtig, sollte ein Sprachwechsel, so könnte man annehmen, den Schriftsteller vor nicht allzu große Schwierigkeiten gestellt haben. Darauf angesprochen bekannte Nabokov jedoch eine Schwäche.
Das Fehlen eines natürlichen Vokabulars. Ein sonderbares Eingeständnis, aber wahr. Von den zwei Instrumenten in meinem Besitz ist das eine, meine Muttersprache, für mich nicht mehr zu gebrauchen. Und zwar nicht allein in Ermangelung eines russischen Publikums, sondern weil der Nervenkitzel des sprachlichen Abenteuers im russischen Medium nach und nach abgeklungen ist, seit ich 1940 zum Englischen wechselte. Indes mein Englisch, dieses zweite Instrument, über das ich seit eh und je verfüge, ist etwas Steifes und Künstliches, gegen das nichts einzuwenden sein mag, solange es um die Beschreibung eines Sonnenuntergangs oder eines Insekts geht, das jedoch immer dann, wenn ich etwas auf dem kürzesten Weg aus dem Lagerhaus ins Ladengeschäft befördern müsste, nicht darüber hinwegtäuschen kann, wie arm seine Syntax ist und wie abgezählt sein Repertoire an bodenständigen Ausdrücken.
Weder Conrad noch Nabokov sei es gelungen, so das nüchterne Urteil Chajins, spontan wirkende Dialoge zu schreiben. Doch wusste Nabokov, anders als Joseph Conrad, der Fremdsprache das Spielerische, Augenzwinkernde, den Wortwitz abzuringen. Er, der Zuwanderer, war tief hinabgestiegen in die Stollen dieses zweitrangigen Englisch, wie er es einmal genannt hatte, und was er dabei ans Tageslicht beförderte, begann auf dem Papier zu funkeln. Ähnliches lässt sich auch über die in Polen geborene Dichterin Dagmara Kraus sagen.
Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Kau dir an der Kruste hier Muskeln an, nimm. An Floskeln tuste gut daran, te tusteste zu meiden. Ah, das wusstest du schon? Na dann. Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Die eine hockt noch schief im Rachen, indes die andern angenähte Tanten machen, wie damals die aus Lisa Stara, am Saalrand die Parade Rara.
Dagmara Kraus kam 1981 im polnischen Wrocław zur Welt. Ihr Vater emigrierte noch in ihrem Geburtsjahr nach Deutschland. Kurz darauf wurden die Grenzen geschlossen und Wojciech Jaruzelski, Verteidigungsminister, Regierungschef und erster Sekretär der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei, verhängte in Polen das Kriegsrecht. Der Mutter gelang es dennoch, das Land zu verlassen. Während die Eltern, Spätaussiedler, wie man sie damals nannte, sich zunächst im Grenzdurchgangslager Friedland wiederfanden, lebte Dagmara Kraus in Polen bei ihrer Großmutter und sprach bis zu ihrem 7. Lebensjahr ausschließlich Polnisch.
Drei Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Sagst du Billet, verbrauchst du zu viel Spucke. Meinst du wie Chorin, zeigst aufs Regen zuckeln und rührst dir was aus drei Familien, führst Krudes in die Fleur de Lilien und setzt dort Wechselbelger aus, Kuckuckskinder, Bülbülschinder. Wie du Wörtchen aus drei Sprachen glaubst, wie du Urkreol verschraubst, was syntaktisch Sinku sich nie binden ließe.
Michael Lenz nannte Dagmara Kraus Gedichte eine vokabelfrohe Mischung aus sprachfetischen Wortüberdrehtheiten und Einspeisungen aus entlegenen Begriffs- und Namensarchiven. Ihre von allerlei Fremd- und Fachsprachen durchwirkten Gedichte beziehen ihren absurd-komischen Reiz nicht zuletzt aus jenem Wechsel zwischen zufälliger und kalkulierter Sinnsetzung.
Pfui, du fiese Mutter, bist du arge, hast dein Kind betrogen um die eine Muttersprache. Alles dreimal. Dreimal Strache, drei Satodas, Selbtritt fällst durchs Fehlerfach. Deine Zunge, Kindlein, splisst. Per quattro ist Äquator.
Für ihr Buch »Das Vogelmoos schlich mit geknickter Schnute« nahm sich Kraus ein altes Französischlehrbuch vor, untersuchte dessen Lautsprache und übersetzte sie homophon, also dem Klang nach, ins Deutsche. Ein Verfahren, auf das man auch bei dem amerikanischen Dichter Louis Sukowski stößt. Er übersetzte auf dieselbe Weise die Gedichte von Catull aus dem Lateinischen ins Englische. Welcher Sprachwelt fühlt sich eine in Polen geborene und in Deutschland lebende Dichterin, die zeitweise in Paris studierte und mit einem französischen Schriftsteller verheiratet ist, denn nun zugehörig?
Manchmal denke ich, wenn ich an das Deutsche und das Polnische denke, meine zwei Hauptsprachen, dass mir eigentlich gar keine Sprache so richtig gehört. Insofern kann ich sagen, dass ich manchmal den Eindruck habe, wirklich in keiner Sprache richtig zu Hause zu sein. Denn das Polnische als Sprache meiner Kindheit habe ich nie in einem akademischen Kontext kennengelernt und verfüge somit nur über ein sehr reduziertes Vokabular.
Der rumäniendeutsche, im Jahr 2006 verstorbene Dichter Oskar Pastior, ein älterer Bruder im Geiste, wie man beim Lesen von Kraus' Gedichten immer wieder feststellen kann, schrieb über ererbte und erworbene Sprachgründe.
Konkret, wie ich zu sagen pflege, die siebenbürgisch-sächsische Mundart der Großeltern, das leicht archaische Neuhochdeutsch der Eltern, das Rumänisch der Straße und der Behörden, ein bisschen Ungarisch, primitives Lagerrussisch, Reste von Schullatein, Pharmagriechisch, Uni-, Mittel- und Althochdeutsch, angelesenes Französisch, Englisch. Alles vor einem mittleren indoeuropäischen Ohr und alles in allem ein mich mit ausmachendes Randphänomen.
Mir fällt immer wieder beim Polnischen auf, dass es sehr viele Verniedlichungsformen hat und ich denke immer darüber nach, vielleicht mal einen Essay zu schreiben über die Auswirkungen des Diminutivs auf eine Mentalität oder das Denkenden, was einem da im Polnischen und in vielen anderen slawischen Sprachen mitgegeben wird durch diesen Diminutiv, glaube ich, ist etwas ganz Besonderes, das sich dann auch im Denken niederschlagen muss und im Schreiben. Etwas, was mir dann im Deutschen nie begegnet ist.
Was bedeutet Polen, das Land, das einmal ihre Heimat war, der Schriftstellerin Dagmara Kraus heute?
Ich muss sagen, zuletzt möchte ich mich kaum dazu bekennen, dass ich überhaupt aus Polen komme. Wenn ich sehe, was sich dort abspielt und was da politisch vor sich geht, möchte ich mich damit gar nicht mehr identifizieren. Polen ist für mich wirklich das Polen meiner Kindheit. Es ist ein Polen, das es gar nicht mehr gibt und das es so nicht mehr gibt. Zum Glück, kann man vielleicht sagen. Aber jedes Mal, wenn ich wieder dort bin, stelle ich fest, dass das ein Reiseland für mich geworden, wie das andere auch. Es hat kaum irgendeine Bedeutung. Ich habe da keine Empfindungen. Ich bin Touristin dort.
Der Dichter Ovid wurde durch einen Beschluss des Kaisers Augustus ans Schwarze Meer verbannt und durfte, trotz verschiedener Interventionen, Zeit seines Lebens nicht mehr nach Rom zurückkehren. Er gilt heute als einer der ersten bekannten Schriftsteller im Exil. In seiner Not schrieb er bleibende Literatur. Ein Schriftsteller, der das Land, aus dem er kommt, verlässt, verhält sich zu diesem Ortswechsel immer auch literarisch, selbst dann, wenn er schweigt. Denn er ist ein Mensch des Wortes und bleiben seine Worte aus, ist das umso hörbarer.
Ich habe einen deutschen Pass. Ich schreibe auf Deutsch. Für die deutsche Literaturkritik bin ich keine Deutsche, auch wenn ihre Muttersprache genauso die meine ist. Auch wenn ich über die beiden Diktaturen schreibe, die sie in Deutschland selber hatten. Mir wird immer wieder die Frage gestellt, wann ich endlich über Deutschland schreibe. Ich habe jedes Mal Lust zu sagen, schon die ganze Zeit, aber das merkt ihr nicht.
Die rumäniendeutsche Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Hertha Müller kann sich des Eindrucks nicht erwehren, die deutsche Literaturkritik verlange ihrem Schreiben einen manifesten Ortsbezug ab. Wenn sich die für politisch und soziale Verwerfungen empfindliche Autorin in Deutschland niedergelassen hat, möge sie ihre Aufmerksamkeit und Sensibilität auch den deutschen Verhältnissen zugutekommen lassen und sich literarisch nicht immer wieder in die Schreckenskammern der kommunistischen Diktatur Rumäniens flüchten.
Ich habe in dieser Zeit, in der ich jetzt im Ausland lebe, erst in Rom, dann in Wien und Bukarest und Manechu, nie Heimweh gehabt. Und ich habe manchmal direkt ein bisschen Heimweh nach Heimweh gehabt und kann mir das nur so erklären, dass ich eben eigentlich keine Heimat kenne. Und wenn man keine Heimat kennt, dann kann man auch kein Weh nach ihr haben.
Die vielleicht prägendsten Jahre seiner Kindheit hat der 1960 geborene Jan Konefke in Gravenbruch verbracht, einer Rodungsinsel mitten im Stadtwald nahe Frankfurt am Main. In der Wohnungsnot der späteren Nachkriegszeit war dort eine Neubausiedlung angelegt worden. Neben Mietshäusern entlang der Straßenringe gab es einen Kindergarten, eine Schule, zwei Kirchen, ein Einkaufszentrum. Gravenbruch, ein Ort ohne Vergangenheit.
Diese Rodungsinsel gibt es übrigens bis heute. Wenn ich dorthin komme, es sieht mehr oder weniger so aus, wie es damals aussah. Und es war eben, wie es zu einer Rodungsinsel gehört, es war eine, im wahrsten Sinne des Wortes, entwurzelte Kindheit. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe dafür, dass ich dann auf die Suche gegangen bin nach meinen Wurzeln.
Die Familie zog um. Erst nach Braunschweig, dann zurück nach Darmstadt, an den Geburtsort des Schriftstellers. Nach dem Abitur hielt ihn dort jedoch nichts mehr. Er sehnte sich nach einer großen, geschichtsträchtigen Stadt und ging zum Studieren nach West-Berlin. Zwar trug er sich immer wieder mit dem Gedanken, in den Frankfurter Raum zurückzukehren, doch blieb er. Nicht zuletzt, weil die Mauer fiel. Die Geschichte, die so lange vermisste, war plötzlich zum Greifen nah. Ein Stipendium in der Villa Massimo in Rom öffnete ihm jedoch die Augen. Im Traum.
Ich war erwacht, weil ich angefangen hatte zu weinen. Das heißt, mein eigenes Geräusch hatte mich geweckt. Und weil das eben dann auch relativ plötzlich passiert war, konnte ich mich daran erinnern, was ich geträumt hatte. Und ich hatte geträumt, dass ich in Berlin erwache. Und damit wusste ich, dass ich nicht nach Berlin zurückgehen möchte.
Mitten im Leben stellte sich drängender denn je die Frage, wo gehöre ich hin?
Es kam sicherlich hinzu, dass ich mich in einer Schreibkrise befand, aber ich befand mich auch in einer Lebenskrise. Ich war, als ich dort eintraf, in der Villa Massimo 34 Jahre alt. Ich glaube, es ist gar nicht so untypisch in diesem Lebensalter, dass man sowas erlebt.
Was ich habe, will ich nicht verlieren. Aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Der rebellische und regimekritische Dichter Thomas Brasch lebte in der DDR und war Mitunterzeichner der Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Die Veröffentlichung von Texten wurde ihm immer wieder verweigert. Deshalb stellte er schließlich einen Ausreiseantrag und übersiedelte 1976 in die Bundesrepublik. In seiner Zerrissenheit schrieb er seine bekanntesten Gedichtzeilen.
Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Das Gefühl der Zerrissenheit war dem in Rom lebenden Jan Konefke wohl vertraut. Er war von niemandem gezwungen worden, das Land, aus dem er kam, zu verlassen und befand sich auch nicht im Krieg mit einem Staat. Und doch bewegte er sich in Italien zwischen nicht mehr dort und noch nicht hier. Was dieses Hier sein sollte, er wusste es nicht. Zurückkehren nach Deutschland konnte er nicht mehr. Die Vergangenheit war uneinholbar geworden. Nach dem Stipendienaufenthalt in der Villa Massimo wollte er 6 Monate in Rom bleiben, um herauszufinden, wie sein Leben weitergehen soll.
Und aus diesen 6 Monaten sind dann weitere 7 Jahre geworden.
Thank you.
Denkt man an Schriftsteller im Exil, drängen sich berühmte Namen auf. Dante Alighieri musste Florenz aus politischen Gründen verlassen. Jahrhunderte später flohen die Brüder Thomas und Heinrich Mann aus Deutschland nach Kalifornien. Und dann sind da Bertolt Brecht, Franz Werfel und Hermann Broch, Walter Benjamin, Stefan Zweig und Theodor W. Adorno. Gründe für ein Leben fern der Heimat gab und gibt es viele. Samuel Beckett lebte in Paris. Sein irischer Landsmann James Joyce lebte auch dort, außerdem noch in Triest und Zürich. T.S. Eliot und Sylvia Plath, beide in Nordamerika geboren, ließen sich in England nieder. Dort lebte auch der aus Trinidad stammende V.S. Naipaul. Ob Nelly Sachs, Paul Celan, Rosa Ausländer, ob Czesław Miłosz, Aleksander Solzhenitsyn und Józef Brodsky, ob W.G. Sebald, Charles Simic oder Bora Čosić, um nur wenige Namen zu nennen. Sie alle verließen ihre Heimat. Viele von ihnen unfreiwillig und fanden sich wieder in der Fremde.
Fremde oder zu Hause, ich glaube, immer ist man sich ein bisschen fremd.
Die Fremde kann schon ein Zuhause sein, glaube ich. Mit Heimat verbinde ich auch eine emotionale Bindung, die aus der Kindheit herstammt. Und ich verbinde eine Landschaft auch damit. Und das kann das Französische oder kann Frankreich nun nicht mehr für mich werden, weil ich meine Kindheit einfach woanders verbracht habe. Also in diesem Sinne ist das keine Heimat für mich, aber es ist sicher mittlerweile ein Zuhause, trotz dieser Grundfremdheit, die doch immer bleibt.
Ich glaube, das hat auch etwas mit der Ortlosigkeit zu tun, dass die Kinder und Eltern sich eigentlich erst dann kennenlernen, wenn sie nicht mehr zusammen wohnen. Und das war bei uns eben nicht der Fall. Wir haben uns kennengelernt, während wir zusammen gewohnt haben, während wir zusammen geflohen sind, während wir hier in Deutschland in den Flüchtlingsunterkünften zusammengepfercht waren. Da kamen wir uns eigentlich näher, was für das weitere gemeinsame Leben bis zur Trennung nach Amerika sehr viel bedeutet hat.
Wenn es um eine Noterfahrung geht, wenn diese Hinwendung zu anderen Sprachen und anderen Sprachgegenden, Sprachräumen, wenn diese Erfahrung auf Not beruht, wenn man ins Exil gehen musste, wenn die eigene Sprache die Sprache des Verbrechens wird und man gleichzeitig aber auch kein Publikum mehr hat und gleichzeitig nur in dieser Sprache schreiben kann, dann sind das natürlich ganz andere Fragestellungen. Das alles habe ich ja nicht erlebt.
Jan Konefke hat etwas anderes erlebt. Sein alltägliches Leben in Rom wurde zunehmend von der italienischen Sprache bestimmt. Er sprach und las beinahe ausschließlich auf Italienisch.
Der positive Effekt war, dass es immer wieder vorkam, dass ich mir vorstellte oder dass es mir einfach automatisch einfiel, wie das nun auf Italienisch formuliert würde. Diese Erfahrung machte, dass meine eigene Sprache sich von mir entfernte, meine Muttersprache sich von mir entfernte, dass ich sie wie aus der Ferne eben anschauen konnte und sie dadurch natürlich auch nochmal ganz anders zur Verfügung stand. Am Anfang war das nur eine positive Erfahrung, denn es setzte mich in ein ganz anderes Verhältnis zu ihr und die Neuheit dieses Verhältnisses war eine produktive.
Es ist natürlich ein ständiges Hin und Her und es ist auch ein Wörtersuchen und oft nicht finden, was allerdings eher beim Sprechen geschieht als beim Schreiben. Da habe ich diese Schwierigkeit eigentlich weniger, vielleicht auch einfach deshalb, weil man für das Schreiben viel mehr Zeit hat.
Auf die Dauer führte es aber dazu, dass diese Sprachluft immer dünner wurde. Und zwar deswegen, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass ich zwar auf Deutsch schreibe, aber mir nicht mehr sicher war, es kam dann wirklich so weit, dass ich mir nicht mehr sicher war bei der Formulierung eines Satzes, ob das nun auch wirklich richtiges Deutsch ist. Also zunächst mal auf dieser Ebene der Korrektheit, beziehungsweise auch wenn man mit der Sprache spielt, braucht man sozusagen als Basis die Sicherheit, wie es richtig sein muss. Dann kann man damit arbeiten. Wenn man aber zu schwimmen beginnt, wenn man nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, dann kann man auch mit der Sprache eigentlich auch nicht mehr spielen.
Angst vor Sprachverlust habe ich so bislang noch nicht erfahren, aber ich merke schon, dass sich die Sprache manchmal entzieht oder ich komme einfach nicht auf die Worte, die kommen mir einfach nicht in den Sinn oder ich muss sie in einer anderen Sprache sagen. Also insofern habe ich jeden Tag mit diesem Sprachverlust zu kämpfen, aber ich denke, das ist schon so das Tagesgeschehen.
Im Gegensatz zu Anne Weber, deren erste Bücher zunächst auf Französisch erschienen, blieb Jan Konefke seiner Muttersprache im Schreiben von Anfang an treu. nicht zuletzt, weil er fürchtete, auf ein reduziertes Italienisch zurückgreifen zu müssen. In Rom lernte er schließlich seine aus Rumänien stammende Frau kennen. Eine dritte Sprache trat in sein Leben. Inzwischen wohnt Jan Konefke in Wien, Bukarest und Manetschu in den Karpaten.
Zu Hause ist dazwischen. Also so, wie es, glaube ich, ganz vielen Leuten heute geht. Besonders ganz vielen Berlinern sehe ich auch mal wieder. Leute, denen ich auf der Straße begegne, die mir auch sagen, ihre Kinder wachsen drei- und viersprachig auf. Und ich glaube, das Zuhause ist eben genau das.
Ich glaube, dass diese Mehrsprachigkeit mir eigentlich an dem Punkt, an dem ich heute jedenfalls bin, nichts nimmt, sondern tatsächlich mich nur bereichert.
Sascha Stanisic empfindet es ähnlich.
Ich glaube nicht, dass die Bilingualität mir jemals beim Schreiben im Wege stand. Ich habe sie eher produktiv genutzt. Es kam ja sehr selten vor, dass mir mal ein Wort im Deutschen nicht eingefallen ist. Und man kann es ja normal nachschlagen, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie meine Figuren sprechen, aus welchem Milieu kommen sie, wie möchte ich, dass sie klingen, was ist ihr Sound. Dann hat mir oft das Bosnische geholfen, indem ich manche Sätze ausprobiert hatte. Wie klingt das denn jetzt, wenn diese Figur das auf Bosnisch sagen würde? Kann man das jetzt so wörtlich übertragen? Was verändert sich, wenn ich hier die Worte umstelle? Für mich war die Bilingualität eigentlich immer nur vom Vorteil beim Arbeiten und stand mir eigentlich nie im Wege.
Das Leben in der Fremde führt bei einigen Schriftstellern sogar zu einer besonders intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft.
Manchmal bedauere ich es auch ein bisschen, dass ich immer so aus der Ferne hinüberschaue nach Deutschland auf das, was da passiert. Aber andererseits glaube ich, dass es richtig und wichtig ist. Und eigentlich möchte ich es auch nicht wirklich anders.
Anne Weber brauchte Abstand. Nicht nur zur eigenen Geschichte, sondern auch zu Deutschland, um ihr Buch Ahnen, ein Zeitreisetagebuch, schreiben zu können. In Frankreich trägt es den Titel Vaterland.
Da geht man, wie ich, in ein fremdes Land. Lässt sich dort nieder, lernt die Sprache sprechen und schreiben, bis man, manchmal zumindest, mit einer Einheimischen verwechselt wird. Man glaubt, untertauchen zu können. Aber wo man auch hinkommt und wie lange man auch schon in der Fremde lebt, alle haben dort schon längst unseren Steckbrief gelesen.
In Ahnen ist die Autorin unterwegs auf den Spuren ihres Urgroßvaters. Neben seiner Tätigkeit als Jurist arbeitete er als Pfarrer im heute polnischen, damals preußischen Posen. Er war Schriftsteller und Philosoph, unterhielt Verbindungen zu Hugo von Hofmannsthal und war mit Walter Benjamin befreundet. Auf ihrer Reise durch die Zeit kam Anne Weber an der jüngeren deutschen Familienvergangenheit nicht vorbei. Der Großvater war Mitglied der SA und der SS. Nach dem Krieg ließ er sich einen sogenannten Persilschein ausstellen. Ausgerechnet von Martin Buber, dem jüdischen Religionsgelehrten, mit dem Webers Urgroßvater ebenfalls befreundet war. Wie aber konnte dessen Sohn ein Nazi werden? Nicht nur diese Frage beschäftigt die Urenkelin.
Und ich tue mit. Ja, ich bete. Wenn Beten ein äußerstes Strecken und Dehnen ist zu einem Gesehenen oder Geahnten hin. Wenn äußere Regungslosigkeit ist und größte innere Bewegung, ja, dann bete ich. In der Menge kniend, vor dem grauen Grabhügel des Unbekannten. Und fülle betend das namenlose Grab mit meinen Toten, mit den in der Erde oder wo immer Verschwundenen. Versuche mit aller Anstrengung, derer ich fähig bin, sie dem Nichts zu entreißen. Ich bette Sanderling, den Urahnen, und seinen unwürdigen Sohn, meinen Großvater, hinein. Und zuletzt auch dessen Sohn, der noch am Abgrund steht, seit Jahren schon. Hinter meinen geschlossenen Lidern bleiben die Vorväter nicht lange allein. Andere drängen hinzu, deren Gesichter ich nicht erkennen kann. Helle, unscharfe Gestalten, die immer zahlreicher werden, doch im Grab ist noch Platz. Es weitet sich und weitet sich, bis es Ausmaße erreicht, die weder mit Augen noch mit Gedanken mehr erfasst werden können, bis es sie alle umfängt, die Millionen und Abermillionen von Toten, meine Ahnen.
Ich glaube, ich hätte dieses Buch Ahnen gar nicht geschrieben, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Wenn man im Ausland lebt, wie ich in Frankreich, wird man ständig mit seinem Deutschsein konfrontiert. Man wird ständig von anderen daran erinnert, dass man Deutsche ist, ohne dass die das unbedingt wollen würden oder es darauf anlegen würden. Aber es gibt so kleine Witze oder es gibt kleine Anspielungen oder irgendwelche Ausdrücke, die aus Filmen zum Beispiel kommen, die im Dritten Reich spielen. Und alles ist darauf doch angelegt, dass man sich seines Deutschseins sehr bewusst wird.
Jan Konefke stehen in der Fremde die eigenen, fast schon abgesunkenen Erinnerungen an die Kindheit überscharf vor Augen. Jene Sonntage in der Schlafschachtelsiedlung zu Zeiten Uwe Seelers.
Diese um den Betonkirchturm bimmelnden Sonntage. Sonntage aus Langeweile und Mehlschwitze. Diese Bienenstichsonntage, Sonntage mit Witwe-Kinderschreck, Hausmeister-Kriegsinvalide. Diese Isetta- und Volkswagen-Sonntage. In der Schlafschachtelsiedlung im Kiefernwald, wo wir beim Spielen vergessene Bomben entdeckten. Mit im Radio schmetternden Fußballreportern, als melden sie deutsche Erfolge im Osten. Schuss um Schuss sich verringernde Schande. Diese Waldmeistersonntage, Brennnesselsonntage, diese Sonntage, wenn wir zum Sportplatz am Bach flohen, wo wir kickten und dribbelten um unser Leben, Tor um Tor kleiner werdendes Grauen, mit begehrten Verletzungen heimhumpelnd zu, Witwe Kinderschreck, Hausmeister Kriegsinvalide, an diesen Gespenster- und Fledermaussonntagen in der Schlafschachtelsiedlung im Kiefernwald mit seinen im Sandboden schlummernden Bomben. Als ich ein Kind war, wollte ich, glaube ich, Bauarbeiter werden.
Stattdessen ist Jan Konefke Schriftsteller geworden. In seinem Roman »Die sieben Leben des Felix Kannmacher« begibt er sich nach Rumänien. Der aus Pommern stammende Musiklehrer Kannmacher flieht in den 1930er Jahren aus Berlin vor den Nazis und wird von dem rumänischen Pianisten Victor Marcu mitgenommen in das Küstenstädtchen Balcik. Allerlei Verwicklungen folgen. Konefke erzählt vom rumänischen Antonescu-Faschismus und der deutschen Herrenmenschendiplomatie, vom Tanz auf dem Vulkan, dem sich die wohlhabende Bukarester Oberschicht hingibt, und davon, wie Juden gequält und ausgeplündert werden. Er widmet sich fremden Bräuchen und Sitten und begibt sich auf ein Terrain, das in der Rückspiegelung auf ihn selbst eine kosmopolitische Autorenidentität aufscheinen lässt. Rumänien und seine Geschichte. Der andere Ort des Jan Konefke wird hier überzeugend herbeigeschrieben.
Auch wenn man erkannt hat, dass diese Heimat eine Illusion ist und man selbst keinen Heimweg kennt, gibt es schon wahrscheinlich dieses Bedürfnis, sich was Ähnliches zu bauen. Also eine Herkunft zumindest, das ist ja noch nicht immer dasselbe wie Heimat. Und das, was ich jetzt in den letzten Romanen versucht habe, ist in der Tat so etwas wie mir eine Herkunft zu erschaffen.
Für Sascha Stanisic ist Heimat nicht ein Ort, den er in der Welt sucht. Vielmehr schenkt der Schriftsteller durch sein Schreiben der Welt jene Orte, die Heimat sein können.
Wenn ich in Deutschland als deutschsprachiger Autor meine Geschichten über bestimmte Orte, Fürstenfelde, aber auch Visegrad oder Brasilien oder von mir aus Schwarzwald oder dieses Sägewerk in Bayern, wenn ich die aufschreibe, zwinge ich mich ja im Rechercheprozess dazu, zu lernen über diesen Ort, das Gelernte in Geschichten umzusetzen und die wiederum einem Publikum zu erzählen. Das heißt, ich arbeite an diesem Ort. Ich produziere Inhalt, von mir aus auch künstlerischen Gehalt, unterhalte mich mit Menschen vor Ort, bringe mich ein, versuche dann also mit ihnen zu arbeiten an der Entstehung von dieser fiktionalen Welt, arbeite also aktiv an der Wiederherstellung eines bestimmten Ortes in meinen Geschichten.
Dagmara Kraus findet ihre Heimat an einem für Schriftsteller naheliegenden Ort.
Literatur kann eine Form von Heimat sein und ist es wahrscheinlich auch. Literatur, vielleicht kann man auch sagen, einfach Sprache oder diese Zwischensprache oder ja, dieses Interlinguale oder Translinguale. Ich denke, da kann man sich verorten. Ich habe ja versucht, in einem Gedicht meinen Heimatbegriff so ein bisschen zu umschreiben oder ein Synonym zu finden, wenn ich sage, zum Beispiel Deutschisna, das wäre für mich das, was ich als Zuhause oder Heimat begreife.
Und Heimat ist natürlich eine menschliche Dimension und die kann man ja verschieden abgrenzen, bis zur Stadtgrenze, bis zum Landkreis, bis zur Region, bis zum Bundesland, bis zur nationalen Grenze. Man kann das ja verschieben, wie man will. Es sind letztlich immer nur Definitionen und die kann man auch ganz verschieden natürlich ausbeuten und instrumentalisieren. Ansonsten, wo, was ist Heimat?
Eher könnte vielleicht schon Sprache eine Heimat sein. Und die französische Sprache könnte vielleicht für mich eine zweite Heimat oder so etwas sein. Die Literatur ist einfach zu groß für mich, für den Begriff Heimat. Das Heimatliche, das ist eher doch eine kleine Welt.
Indem ich mich aktiv auseinandersetze mit einem Ort, indem ich recherchiere, indem ich mich einbringe, indem ich die Menschen dazu bringe, mit mir an ihren Heimaten zu arbeiten, indem sie mir davon erzählen, was ihnen in der Kindheit wichtig war, was sie jetzt wichtig finden, was sie schlecht, was sie gut finden, wie sie ihr Leben gestalten, wird das schon zu einer Art der Prozess der Recherche und des Aufschreibens dieser Geschichte zu einer ja, temporären literarischen Heimat. Ja, das schon.
Dagmara Kraus und Sascha Stanisic leben und schreiben in Deutschland. Anne Weber lebt in Frankreich, Jan Konefke in Österreich und Rumänien. Wie wird man denn in der neuen Heimat als Schriftsteller wahrgenommen?
Wir werden geduldet und teilweise werden unsere Werke, bei mir ist das jetzt auch beim letzten Buch so gewesen, sehr deutlich wahrgenommen, also viel deutlicher als am Anfang. Darüber kann man sich auch nicht beklagen, dass jetzt irgendwie die Medien uns schneiden würden, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber trotzdem hat man immer dieses Gefühl, eben ein Fremdling zu bleiben. Und das vielleicht sogar noch stärker, als wenn ich jetzt in Italien bin oder in Rumänien schon gar nicht. Denn dann ist man zwar ein Fremder, aber nicht irgendwie ein Fremdling.
Da Anne Weber ihre ersten Romane auf Französisch veröffentlichte, erschienen sie jahrelang in Reihen für französischsprachige Literatur.
Und nun seit 2-3 Jahren... oder 2-3 Büchern vielmehr, haben sie beschlossen, aus verlagstechnischen Gründen, nehme ich an, mich sozusagen auszubürgern. Und nun bin ich deutsche Autorin plötzlich in Frankreich und bin in einer Reihe internationaler Literatur. Und es steht nun drin übersetzt, was es vorher auch schon war, aber es steht nun ausdrücklich drin.
Sehnt sich ein Schriftsteller, der sein Herkunftsland verlassen und schon an mehreren Orten gelebt hat, nicht doch danach, einmal irgendwo anzukommen?
Bisher kann ich mir das gar nicht vorstellen, denn ich lebe ja an vielen verschiedenen Orten. Außerdem haben Autoren dann noch Stipendienorte und so weiter, auch im Ausland, nicht nur in Deutschland. Aber ich glaube, das würde mich sehr negativ beeinträchtigen, wenn ich nur einen Ort hätte. Wenn ich wüsste, ich bleibe jetzt für immer und ewig in Bamberg und werde Bamberg nie und nimmer mehr verlassen, also ich meine jedenfalls nicht mehr, um anderswo zu leben. Ich glaube, das würde mich negativ beeinträchtigen.
Ja, irgendwo fest zu sein, das sieht gleich so nach Ende aus, als würde man da begraben. Und diese Idee macht mir Angst, solange ich hier gehen kann, möchte ich, dass es immer weitergeht und woanders hingeht und Neues sehen. Weg.
Steel Junkies. Sieglinde Geisel fragte im Jahr 2016, angeregt von den neu übersetzten Stilübungen Raymond Queneaus, was ist Stil? Ernst oder Spiel? Charakter oder Maske? Es sprachen Hans Zischler, Frank Arnold und die Autorin. Ton Ralf Perz, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Jörg Plath. Raymond Queneaus Stilübungen, übersetzt von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel, ist in einer erweiterten Ausgabe im Surkamp Verlag erschienen.